Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine Ketten zu sprengen, sondern so zu leben, dass man die Freiheit anderer achtet und fördert. Nelson Mandela.
Freiheit und Demokratie. Eine philosophische Betrachtung über grundsätzliche Aspekte des Lebens, über Dinge, die uns bestimmen, die uns einengen, die uns entsprechen, die wir aus Entfremdung verteidigen und die wir aus Nachlässigkeit und intellektueller Trägheit geschehen lassen. Demgegenübergestellt sind Möglichkeiten der Selbstermächtigung und der eigenverantwortlichen Gestaltung. Zu Beginn die ganz grundsätzliche Frage: Was ist Freiheit? Welche Aspekte des Lebens bedingen uns unmittelbar? So unmittelbar, dass gar nicht möglich ist, sich von ihnen zu befreien. Auf welche Aspekte können wir Einfluss nehmen? Wie können wir Dinge verändern, gestalten, mitbestimmen? Hier kommen viele Ebenen zusammen, zum Beispiel nicht gelebte, aber postulierte Freiheit, Freiheit im öffentlichen Raum und somit Freiheit im Staat, verfasste Freiheit, individuelle Freiheit, hier die äußeren Bedingungen, das Spannungsfeld zwischen Konformität und Nonkonformität, zwischen Heteronomie und Autonomie, zwischen Vielfalt und Einfalt, dort die inneren Räume, Aspekte des Lebens, die wir durch Prägung in uns tragen, Muster, die wir seit frühester Kindheit leben, die uns aus Gründen innerer Stabilität schützen, die nur durch Erschütterungen, durch Krisen ins Wanken geraten und in Frage gestellt werden. Ohne Störung keine Transformation des Denkens. Erst Irritationen machen Denken reflexiv und veränderbar. Es gibt die Freiheit zu etwas hin zu einem erstrebenswerten Zustand. Und es gibt die Freiheit von etwas. Von etwas, das uns bedingt, hemmt und unterdrückt. Persönlich wie gesellschaftlich. Persönlich erleben wir Ermächtigung unmittelbar, gesellschaftlich abstrakt. Als Beispiel hier die Erziehung unserer Kinder. Unabhängig davon, ob wir Gewalt als Schutzbefohlene erfahren haben, können wir den Umgang künftiger Generationen mit unseren Kindern beeinflussen. Uns zeigt sich hier eine Verantwortung, die über unser eigenes Leben hinausgeht. Wir sind der Überzeugung, dass wir ermöglichen statt einengen sollten. In diesem beispielhaften Falle, dass wir mehr Vertrauen in das Selbst fördern durch die Vermeidung von Erschütterung des Urvertrauens. Und das auch mit restriktiven Maßnahmen, durch Verbot von Gewalt. Wir ermöglichen abstrakt und konkret verbieten wir. Und das nicht nur formal durch Gesetze, sondern auch sozial durch Ächtung. Durch ein wachsendes Verständnis von kindlicher Entwicklung gebietet es Freiheit zu nehmen, um Freiheit zu ermöglichen. Freiheit ist also Vielgestalt und komplex, betrifft metaphysische Ebenen, wie beispielsweise der Vorstellung eines deterministischen Weltbildes, also eines Weltbildes, in dem alles ursächlich verkettet und somit jede Möglichkeit bereits angelegt ist, Zufall ausgeschlossen. Oder der Vorstellung, dass Gedanken, Entscheidungen und Gefühle Ergebnisse neuronaler Prozesse sind und somit physikalisch-chemische Ursachen haben. Die neuesten Entwicklungen in der Hirnforschung zeigen, dass das Gehirn durch Erfahrung formbar ist. Die etablierte Begrifflichkeit lautet hier Neuroplastizität. Das bedeutet, dass Lernen das Gehirn verändert, Reflexion Strukturen verändert. Bewusstsein wirkt zurück auf neuronale Prozesse. Die Wissenschaft nimmt hier im Moment also eine Zwischenposition ein. Es gibt keinen absolut freien Willen. Alles hat neuronale Bedingungen. Es gibt aber auch keinen starren Determinismus, da Systeme dynamisch, lernfähig und offen und somit nicht vollständig vorhersagbar sind. Wie so oft landet man bei der philosophischen Betrachtung großer und tragender Begrifflichkeiten bei einem Kalenderspruch, der in etwa so lauten könnte: Konfuzius sagt, alles hängt mit allem zusammen. Was machen wir jetzt damit? Wird dadurch alles beliebig? Sollen wir Gott einen guten Mann sein lassen? Wie verhält es sich mit Begriffen, die aus dem Freiheitsbegriff erwachsen? Verantwortung, Gleichheit, Gerechtigkeit, Emanzipation. Vielleicht macht es Sinn, sich diese Begrifflichkeiten mit ihren Gegenspielern zu betrachten und welche Gefühle das bei uns auslöst. Verantwortliches Handeln, unverantwortliches Handeln. Gleichheit, Ungleichheit. Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Emanzipation, Unmündigkeit. So wir also das Leben aus einer Binarität heraus betrachten, werden die Dinge klar abgrenzbar und gewinnen an Kontur. Tag, Nacht, ja, nein, schwarz, weiß, gut, böse, Mann, Frau, Freiheit, Unterdrückung. Oder die Entsprechung in der digitalen Welt, 0 und 1. Aber so wie eben die digitale Welt zeigt, dass erst aus dem Zusammenwirken von Nullen und Einsen eine Realität erwächst, eine virtuelle Realität, zeigt sich, dass Realität nicht vorstellbar ist im Verharren eines Extremzustandes. Realität ist immer das Zusammenwirken von Pol und Gegenpol. Der nächste Kalenderspruch: Die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Und hier auch die nächste folgenschwere Begrifflichkeit, Wahrheit. Findet sich Wahrheit also aus der Abwägung der Extreme heraus? Findet sie sich in der Relativierung jedweder Position? Liegt Wahrheit im Auge des Betrachters? So sich beide Begrifflichkeiten verbünden, Freiheit und Wahrheit, scheint die geradlinigste Conclusio: Jede Wahrheit zählt. Jeder Mensch darf glauben, denken und empfinden, wie er will. Ein starker freiheitlicher Gedanke, nur macht er den Wahrheitsbegriff beliebig. Wahrheit begründet sich in unverrückbaren Gewissheiten, in Ursache und Wirkung, im Handeln und seinen Folgen. Und richtet sich das Handeln gegen die Unversehrtheit des Lebens? Und ich spreche hier nicht nur von uns, sondern von der Gesamtheit alles Lebendigen, gilt es, den absolut gesetzten Freiheitsbegriff zu relativieren. Aus Freiheit und Wahrheit erwächst Verantwortung, Moral. Mit dem Bewusstsein der Vernetzung, der Verflechtung des Selbst mit der Welt zeigt sich, dass es keine Absolutheit geben kann. Ist jetzt also die größtmögliche Freiheit in der Neutralität zu finden? Nun, da Gefühle unser Handeln leiten, ist das eine Illusion. Für uns fühlt sich immer etwas als gut oder schlecht an, als richtig oder falsch, als Zustand, den es aus welchen Gründen auch immer zu erdulden gilt, oder als unhaltbaren Zustand, gegen den etwas zu unternehmen ist. Bestenfalls navigieren wir uns gelassen und selbstbewusst durch diesen Slalom. Ich habe seinerzeit Helmut Schmidt das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr zitieren hören, was mich sehr beeindruckt hat. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Nun bin ich kein gläubiger Mensch, sehe in dem Aspekt, etwas zu glauben, wofür es keinerlei Evidenz gibt, gar einen Quell von Unfreiheit. Aber Kraft meiner abendländischen Prägung gestatte ich mir das innere Zwiegespräch mit einer Instanz, die wie hier in diesem Gelassenheitsgebet Einsicht und Demut fördern soll. Im Anschluss an diese Einleitung möchte ich konkret werden, Beispiele aufzeigen, die zum einen meine eigene innere Unfreiheit verdeutlichen und mich zum anderen in Bezug auf Freiheit kritisch auf unsere Gesellschaft und politische Zusammenhänge blicken lassen. Bevor ich das tue, möchte ich aber noch ein paar Worte über das Spannungsfeld zwischen den Gefühlen und dem Denken verlieren. Hier gibt es nur aus analytischen Gründen die Möglichkeit der Trennung. In der gelebten Wirklichkeit gibt es kein Leben, das sich nur nach Gefühlen ausrichtet oder rein nach Denkprozessen zu leben ist. Ich persönlich reagiere mit Vorsicht auf ein Weltbild, das sich stark nach Emotionen ausrichtet. Gefühle entstehen in Bezug auf etwas. Sie sind keine neutralen Ratgeber. Ihnen ist ratsam, intuitiv zu folgen, wenn sie uns Gefahr signalisieren. Durch Unwohlsein unsere Sinne geschärft werden. Aber sie sind gewiss nicht von einem übergeordneten Weltgeist installiert, der durch das Medium der Gefühle mit uns kommuniziert und uns so an seiner unerschöpflichen Weisheit und Güte teilhaben lässt. Unser Geist ist ein Konglomerat aus gesellschaftlicher Prägung, elterlicher Prägung, Erziehung und Erfahrung, sowohl geschichtlich als auch durch direktes persönliches Erleben. Somit immer Resultat des geltenden Zeitgeistes in Bezug auf unsere Teilhabe als Herdenwesen, als auch aus dem Umgang mit Menschen. Hier bin ich streitbar, gerne diskutiere ich über diesen Aspekt, aber meine klare These, alles andere sind Fads. Aber lasst mich einen Schritt zurücktreten und diesen Aspekt historisch und evidenzbasiert betrachten. In der Philosophie kam es pointiert zu der von Descartes postulierten Aussage, ich denke, also bin ich. Gefühle sind demnach als Folge des Verstandes zu betrachten. Die Psychologie stellt diese Einsicht auf den Kopf. Ich bin traurig, weil ich weine. Ich bin glücklich, weil ich lache. Beides gilt heute als zu eindimensional. In der Amygdala sind beispielsweise reflexartige Emotionen zu beobachten, die Millisekunden vor der Bewusstwerdung einen Entscheidungsprozess initiieren. Das betrifft evolutionär bedingte Gefahrensituationen, sprich Situationen, die bedingt durch unsere Beschaffenheit als Mensch grundsätzlich bedrohlich sind. Das heißt, erst Gefühl, dann Denken gilt bei sofortigen, unbewussten Reaktionen. Bewusstes Denken moduliert allerdings unsere Gefühle. Im präfrontalen Kortex werden emotionale Reaktionen reflektiert, bewertet und reguliert. Hieraus erwächst eine wechselseitige Dynamik, die uns in Bezug auf unsere Erfahrungen eine Plastizität ermöglichen. Als Beispiel: Zu Beginn war die Angst vor der Spinne. Nach dem Schreck kommt die rationale Einordnung. Durch intensive Beschäftigung kommt Regulation. Zukünftige Konfrontationen können eine andere Reaktion zur Folge haben. Voraussetzung ist hier Verantwortung für selbstwirksames Handeln. Hier zeigt sich ein wesentlicher Aspekt von Freiheit. Was wir heutzutage so gern mit dem Begriff Triggern bezeichnen, ist ein Synonym für emotionale Fixierungen, die unterschiedlichste Ursachen haben können und die uns in unserer Verhaltensweise vorhersehbar reagieren lassen. Bestimmte Reize haben automatisierte Reaktionen zur Folge, sei es aus Schutz oder aus Gewohnheit. Und hier liegt aus meiner Sicht die Quelle allen Irrtums. Wo trennt sich natürlich gesetzter emotionaler Schutzimpuls? Wenn ich hier von diesem 10 Meter hohen Balkon springe, kann ich sterben oder mich schwer verletzen. Oder projizierter Schutzimpuls. Wenn ich hier vertraue, werde ich leiden. Aus der uns vorgelebten Erfahrung der Sterblichkeit und des Schmerzes können wir Verhalten abstrahieren, das uns Leid vermeiden lässt. Aber aus ganz persönlichen Erfahrungen leiten wir Handlungsstrategien ab, die uns vermeintlich schützen, die aber nicht grundsätzlich gefährlich sein müssen. So wird für uns als Menschen immer eine Schmerzerfahrung resultieren, wenn wir ungeschützt aus 10 Meter Höhe auf festen Boden aufschlagen. Aber nicht jede schmerzhafte Erfahrung auf der Beziehungsebene ist Beleg dafür, dass Menschen nicht zu trauen ist. So kann die Arbeit mit und an uns in Bezug auf unsere inneren geprägten Reizreaktionsmuster ein großer Schlüssel zur Freiheit sein, als auch zur Schuldzuweisung und Vermeidung führen. Um hier einem Missverständnis vorzubeugen, mir ist sehr wohl bewusst, dass das Erleiden schwerer Traumata, das Leid oder Krankheit, schwere mentale Dispositionen, ein aktives Gestalten innerer Befindlichkeit verunmöglichen kann und nur durch Hilfe von außen einzubetten sind. So wir aber in der Lage sind, Zugriff auf innere Muster zu haben, diese reflektieren und gestalten können, gehört zu einem freiheitlichen Leben, diese inneren Muster zu identifizieren, um dadurch die Möglichkeit zu gewinnen, Reiz-Reaktionsschemata, die uns hemmen, zu ändern und Gestaltungsspielräume zu weiten. Genauso das Erkennen von Mustern und das Entziffern von Strukturen im Außen, im Austausch mit Menschen, mit Gesellschaft, um so die Möglichkeit zu gewinnen, im Miteinander Gestaltungsspielräume zu erschließen. Dieses Zusammenspiel zu reflektieren, ist aus meiner Sicht die Basis, das Fundament, auf dem der freiheitliche Geist fußt. Ich persönlich habe den Anspruch zu erkennen, an welchen Stellen ich mich nicht bewege, zu träge bin, in den Spiegel zu schauen und mir sagen zu können, da scheint dir die Mühe zu groß. Hier hast du vermieden, dich auf den Weg zu machen. Mich dauerhaft in Vermeidung und Unkenntnis zu fügen, ist für mich keine Option. Sätze gegen mich selbst als auch anderen gegenüber, die etwa lauten, du bist schuld oder das habe ich nicht gewusst, schon gar nicht. Natürlich kenne ich diese Reflexe und gebe ihnen natürlich auch nach, wer bin ich denn? Aber ihnen nachzugeben, erkläre ich nicht zu meiner legitimen Handlungsmaxime. Auch nicht das überschaubare Konzept des persönlichen Vorteils. Alles, was mir nützlich ist, ist gut, alles andere ist schlecht. Doch wer die Welt nur nach eigenem Vorteil bewertet, macht sich zum Gefangenen seiner Perspektive. Wer nur sich selbst zum Maßstab nimmt, denkt nicht frei. Mir ist die Haltung zuwider, die sich aus Prinzip gegen alles richtet, was den Geldbeutel schmälert oder was qua Amt Autorität ausübt. Auch die Haltung, aus der heraus tradierte Vorurteile unhinterfragt zu Ausgrenzung und Stigmatisierung führen. Was, warum, zu welchem Zweck sind für mich die entscheidenden Fragen. Maximaler Spaß, maximaler Profit, maximaler Besitz, maximaler Ruhm, maximale Schönheit, maximaler Status, maximale Unabhängigkeit, maximale Selbstbestimmung. Alles zu optimierende individuelle Bedürfnisse, die einen Freiheitsbegriff suggerieren, der sich ausschließlich über das Nehmen definiert. Und das aus meiner Sicht auf eine sehr abhängige, also unfreie Art und Weise. Natürlich kann etwas zu nehmen auch einen emanzipatorischen Wert darstellen, gerade wenn es strukturell bedingt vorenthalten wurde. Aber der Aspekt von Freiheit, der sich über das Geben definiert, lieben, Aufmerksamkeit schenken, mitfühlen, sich kümmern, helfen, ermöglichen, mitgestalten, hineinversetzen, nachvollziehen, vertrauen, ist ein ganz wesentlicher. So sind wir nicht frei, indem wir uns gänzlich ungebunden fühlen können, sondern frei sind wir nach meiner Auffassung im Miteinander. Wenn wir unsere Bedürfnisse ohne die Freiheit des anderen einzuschränken erkennen, für sie gehen und angstfrei leben können. Bestenfalls aus der Kraft, die daraus erwächst, dies auch anderen ermöglichen. Weit davon entfernt, diesen Idealzustand selbst immer leben zu können und in meinem Alltag vorzufinden, möchte ich konkret werden. So gibt es doch einige Dinge, die mich sehr beschäftigen und umtreiben, die beispielhaft meinen konkreten Umgang, mein konkretes Empfinden von Freiheit verdeutlichen. Die Pandemie, soziale Netzwerke, Herrschaft, Wokeness, Klimawandel, Faschismus, Demokratie, eben alles, was ich auch mit Josh hier gemeinsam in diesem Podcast diskutiere. Immer bemüht, im Blick zu haben, wie sich meine persönlichen Erfahrungen in der Einordnung gesellschaftlicher Prozesse spiegeln. Durch Joschs, durch den Iran-Krieg andauernde Abwesenheit, heute ausschließlich durch meine Brille und in verschriftlichter Form. Zu verdanken ist das Hannah, die mich ermutigt hat, doch mal wieder im Sinne meines Blogs einen Text zu verfassen, der meine aktuellen Reflexionsprozesse spiegelt. Beginnen möchte ich mit einer Nachbetrachtung der Pandemie. Wir erinnern folgendes Szenario. Wir haben ein Virus, es verbreitet sich exponentiell, sprich jede Teilung hat doppelt so viele Einheiten zur Folge. Dieses Virus hat ein bedrohliches Potenzial. Wie bedrohlich ist nicht absehbar, aber es ist klar, dass Maßnahmen zur Eindämmung erforderlich sind, dass es Achtsamkeit braucht im Umgang. Es stand viel Leid zu befürchten und egal, wie wir Freiheit definieren, der Tod ist definitiv das Ende der Freiheit. Der Tod bringt zwar die Freiheit vom Leben, aber er beendet die Gestaltung desselben. Wenn ich nun den Aspekt der Verantwortung schaue und zu erwägen habe, wie Leid am besten abzuwenden ist, dann hilft mir der Vergleich zwischen Staat und Familie. Systemisch passieren hier ähnliche Dinge. In der Familie sind die Eltern die Träger von Verantwortung. Aus verschiedensten Szenarien heraus werden Kinder bevormundet. Diese Szenarien müssen nicht mal zwingend bedrohlich sein. Eltern handeln zum Besten der Kinder, so idealerweise die Motivation. Wenn sie krank sind, werden sie umsorgt. Wenn sie sich nicht an Absprachen halten, werden sie reglementiert. Bei grobem Fehlverhalten werden sie bestraft. Und das oft mit Folgen. Kinder fühlen sich so, bisweilen bevormundet, in ihrer Freiheit eingeschränkt, ungerecht behandelt etc. Und natürlich hat der Staat während der Pandemie paternalistisch gehandelt, hat uns durch Übervorsicht stark bevormundet. Um bestimmte Menschen zu schützen, Leid gar Tod abzuwenden, hat er vitalen Menschen Freiheitsrechte beschnitten, uns erzogen wie Kinder behandelt. Und Kinder sind unterschiedlich. Manche fügen sich im Vertrauen darauf, dass die Eltern nach bestem Wissen handeln, andere fühlen sich so ungerecht behandelt, dass sie sich abwenden. Es kann bitteren Streit geben. Im besten Falle erfolgt Versöhnung. In einer gesunden Familie werden diese Krisen als vorübergehend wahrgenommen. Ausnahmezustand ist mit einem absehbaren Ende verbunden. Eltern sind nicht da, um Freiheitsrechte dauerhaft zu nehmen. Sie sind im besten Falle dazu da, um zu ermutigen und zu ermöglichen. Nun fällt es uns vielleicht schwer, uns dem Staat gegenüber wie zu erziehende Kinder positioniert zu sehen. Aber man stelle sich die Verantwortung vor, die es im Falle einer Pandemie zu tragen gilt. Wir nehmen unserer Staatsführung einen Amtseid ab, der folgendermaßen lautet: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Und so sie im Glauben stehen, ergänzen sie mit: So wahr mir Gott helfe. Nun scheint dieser Eid in Bezug auf die Pandemie unterschiedlich interpretierbar. Wende ich Schaden ab, indem ich Leben präventiv rette und dadurch Freiheitsrechte beschneide? Oder sind die Freiheitsrechte an sich ein so hohes Gut, dass sich an ihnen zu versündigen einen Schaden darstellt, der die Relativierung von Schutz rechtfertigt? Im Zweifel für das Leben oder im Zweifel für die Freiheit? Da denkt mir das sogenannte Weichensteller-Dilemma. Du stehst an einer Weiche und hast zwei Möglichkeiten. Erstens nichts tun, viele sterben. Zweitens die Weiche umstellen. Der Zug wird umgeleitet und nur einige sterben. Oder ganz konkret das Luftsicherheitsgesetzurteil, das aus dem gleichen Dilemma resultiert. Hier war die Fragestellung ausgelöst durch die Terroranschläge von 9/11. Darf der Staat ein von Terroristen entführtes Flugzeug abschießen, wenn es als Waffe gegen viele Menschen eingesetzt werden soll? Zunächst wurde ein Gesetz erlassen, das im Extremfall genau das erlauben sollte. Das Bundesverfassungsgericht erklärte dieses Gesetz für verfassungswidrig. Mit der Begründung, dass der Staat unschuldige Menschen nicht zum bloßen Objekt staatlichen Handelns machen darf. Dieses Spannungsfeld entspringt der Philosophie. Im Utilitarismus, der die Maximierung des Glücks der Mehrheit postuliert, wäre die Abwägung des Lebens vieler gegen das Leben einiger zulässig und somit ein Abschuss gerechtfertigt. Demgegenüber steht Kants deontologische Ethik, also eine Ethik, die zu moralischem Handeln verpflichtet, egal was daraus folgt, die den Begriff der Menschenwürde etabliert hat und besagt, dass kein Mensch Mittel zum Zweck sein darf. Und somit darf der Staat nicht Leben gegen Leben aufrechnen. Um zum Weichensteller-Dilemma zurückzugehen, hier ist spannend, dass im Falle des Umstellens der Weiche die meisten Menschen sagen, dass dies zulässig sei und sie die Weiche auch tatsächlich umstellen würden. Wenn die Bedingungen aber dahingehend geändert sind, im sogenannten Fatman-Szenario, dass ich nun einen dicken Mann von der Brücke zu werfen hätte, um den Zug aufzuhalten, die Mehrheit sich gegen diesen aktiven Akt des Tötens ausspricht. Moral ist eben nicht nur Mathematik, sondern auch eine Frage von konkreter Handlung und Verantwortung. Mir persönlich hat eingeleuchtet, dass es gesellschaftliche Gruppen durch ein bestimmtes Verhalten zu schützen galt, und da ich im Falle eines Bedrohungsszenarios auf die Wissenschaft vertraue, denn ich verfügte über keinerlei Expertise, was Viren betrifft, habe ich auch kein Thema damit, mich so lange erziehen zu lassen, bis ich mich ins Bild gesetzt habe. Und so mich dieses Bild nachvollziehen lässt, dass eine vorübergehende Einschränkung meiner Freiheitsrechte erforderlich ist, um in einem solidarischen Sinne andere davor zu schützen, ihre Freiheitsrechte gänzlich zu verlieren, war das im konkreten Fall zwar herausfordernd, aber für mich nachvollziehbar. Rückblickend erkenne ich, dass ich aus meiner Haltung heraus, die ich wie folgt beschreiben würde, Arschbacke, Sammepetz und dann haben wir es auch bald, zu scharf denen gegenüber geurteilt habe, die sich über ihr auszuhaltendes Maß reglementiert und zu einer bestimmten Handlungsweise genötigt sahen. Aus meiner damaligen Sicht haben diese Menschen dazu beigetragen, die Situation unnötig zu verlängern. Zu meiner Entschuldigung möchte ich anmerken, dass mir die Stimmen derer, die dem Staat unterstellt haben, dass es sich hier nicht um vorübergehende Maßnahmen handelt, sondern er endlich sein wahres Gesicht zeigt und die Möglichkeit ergreift, seinen Mitbürgern auf alle Zeiten die Freiheitsrechte zu entziehen, sehr laut waren. Und diese Stimmen habe ich als Zumutung empfunden. Um beim Bild der Familie zu bleiben, nörgelnde Kinder, die sich bei Hausarrest gerieren, als hätten sie eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verbüßen. Aber natürlich ist beim Umgang mit Freiheitsrechten äußerste Vorsicht geboten. Und natürlich gab es Menschen mit berechtigten Sorgen und Ängsten. Und ich kann sehen, dass ich diese seinerzeit nicht bereit war anzuerkennen. Das bedauere ich. Genauso wie ich bedauere, dass wir unseren Kindern die Räume verengt haben, dass Angehörige nicht von ihren Sterbenden Abschied nehmen konnten und dass wir Menschen Teilhabe verwehrt haben. Für mich war allerdings von Anfang an klar, dass es sich um zeitlich begrenzte Maßnahmen handelt und ich hatte Vertrauen, dass um den schnellstmöglichen Weg gerungen wird, diese wieder zu beenden. Und tatsächlich war die Zeit, in der es eine gravierende Ungleichbehandlung gab, relativ kurz. Debatten gab es zwar schon früher, aber wir sprechen hier von den 2G, 2G Plus und 3G-Regeln, die von August 2021 bis März 2022 gegolten haben. Eine unschöne Zeit, in der sich viele Menschen unversöhnlich gegenüberstanden, in der sich die schon länger ausgebildeten Lager Pro und Contra Notwendigkeit nun endgültig überhitzten und sich bisweilen mit offener Feindseligkeit begegneten. Diese 7 bis 8 Monate zum Untergang des Abendlandes zu stilisieren, geht mir allerdings zu weit. Und hier gibt es zu großen Teilen falsche Zuordnungen. Freiheitsrechte aus machtpolitischen Gründen einzuschränken hat System, gehört zum Einmaleins herrschaftlicher Struktur. Je autoritärer die Struktur, desto gravierender die Eingriffe in unsere Freiheitsrechte. Das findet sich auch perfide in offenen Gesellschaften, wenn Eliten aus Gründen der Selbsterhaltung Teilhabe boykottieren oder um Kontrolle und Überwachung durch Abwehr krimineller Energie zu rechtfertigen. Auch findet es sich bei extremistischen Parteien, die bestimmten Menschen Teilhabe aus Gesinnungsgründen oder durch Zugehörigkeit zu bestimmten Ethnien oder gesellschaftlichen Gruppierungen verwehren. Freiheit durch Ausgrenzung, ein Widerspruch in sich. Wie soll der Freiheitsbegriff fassbar sein, wenn er nicht integriert, sondern ausgrenzt? Freiheit Einzelner zu Lasten anderer ist nicht Freiheit. Das ist Privileg. So mag es legitim sein, Privilegien zu fordern und sich gegen die Demokratie zu wenden. Hier muss aber klar sein, dass wer sich von der Idee der herrschaftlichen Privilegien angesprochen fühlt, sich auf ein selektives Konzept einlässt. Denn auch wenn viele denken, dass sie ihnen zustünden, in herrschaftlichen Systemen betreffen Privilegien nicht jeden. Verwirrenderweise werden nun Huldiger von Herrschaft, die als Wolf im Schafspelz Freiheit im Kampf gegen bestehende Eliten, gegen das sogenannte Establishment versprechen, als Heilsbringer gegen den demokratischen Unrechtsstaat angesehen. Der Meinungsfreiheit wird das Wort geredet. Nun, das ist eine klassische Verdrehung der Tatsachen, den Bock zum Gärtner gemacht. Denn wie wir in Amerika sehen, geht Donald Trump seit Amtsantritt mit aller Härte der ihm zur Verfügung stehenden Mittel gegen Freiheitsrechte vor. So mag man der politischen Führung unseres Landes zu Zeiten der Pandemie Ähnliches unterstellt haben, aber sie hat eben nicht aus diesem Machtkalkül heraus gehandelt. Zweck war hier nicht Schaffung von Privilegien für Gesinnungstreue und systematisches Außerkraftsetzen von Freiheitsrechten. Hier hat Staat Gefahrenabwehr betrieben und Unterstützungsmaßnahmen abgewogen. Und in einer freiheitlichen Gesellschaft, in der Instanzen nachweisen können, ob Bedrohungsszenarien real sind, eignet sich ein solches Szenario nur insofern zum Machterhalt, als das gutiert wird, wenn politische Führung gute Arbeit macht und uns gut durch die Krise führt. Siehe Helmut Schmidt und die Jahrhundertflut. Freiheitsrechte rein aus Machtkalkül einzuschränken, die Wirtschaft lahmzulegen, Kindern die Sozialräume zu nehmen, unsere Angehörigen vereinsamt sterben zu lassen. Das alles könnte sogar in autoritären Strukturen zur Revolution führen. So Propaganda und Indoktrination nicht die Sinnfrage überdeckt, in Demokratien hätte es schlicht die Abwahl zur Folge. Und welch Privileg ist es doch, hier seine Stimme erheben zu können. Kein selektiv herrschaftlich gewährtes Privileg, kollektives Privileg, gesetztes Recht. Das Privileg, das jedem Menschen in der repräsentativen Demokratie ab der Wahlmündigkeit gegeben ist. Das Privileg der Demokratie ist in seiner Struktur angelegt. Das Volk ist der Souverän. Demokratie ermöglicht Teilhabe, das offene Wort, sich frei bewegen zu können. Die Freiheit, nicht nur zu denken, sondern auch zu sagen, was man will. Natürlich nicht unwidersprochen. Auch das wäre wieder ein Privileg, das mit Ausgrenzung verbunden ist. Was aus meiner Sicht der politischen Führung zur Zeit der Pandemie vorzuwerfen ist, ist eine zu restriktive und übervorsorgliche Haltung. Weil nicht genau einzuschätzen war, wie groß die Bedrohungslage tatsächlich ist und sich weiterentwickeln wird, Spielräume einzuengen und Ausstiegsszenarien zuzuspitzen. Mehr Eigenverantwortung zuzulassen und eine ausgeprägtere Fehlerkultur hätte sicher verhindern können, dass die gesellschaftliche Spaltung so tief geht. Ich jedenfalls kann sehen, an welchen Stellen ich zu verbohrt war. Mit der Pandemie habe ich abgeschlossen und habe hier kein Thema mit herrschaftlichem Verhalten und Machtmissbrauch. Von sich an der Krise bereichernden Vertretern aus Politik und Wirtschaft mal abgesehen, kann ich das unter nach bestem Wissen und Gewissen verbuchen. Aber natürlich gibt es auf der Ebene der Macht nicht nur Handeln nach bestem Wissen und Gewissen, sondern nach Sicherung und Ausweitung von Privilegien nach allen Regeln der Kunst. Wie lässt sich nun aber erklären, dass wir diese Privilegien sogar noch fördern? Wie ist es möglich, dass wir Menschen wie Trump, Putin oder Milley als Galionsfiguren des Kampfes gegen uns unterdrückende Mechanismen empfinden? Sie zu Freiheitskämpfern stilisieren, dass wir Parteien und Bewegungen unterstützen, die Eliten fördern und schützen, bisweilen sogar Hass und Ausgrenzung propagieren und uns davon versprechen, dass sie unsere Werte und Bedürfnisse durchsetzen und uns in eine gerechtere Zukunft führen. Hier mal ganz grundsätzlich die Frage, die ein Mensch stellen würde, der spirituelle Erleuchtung sucht. Finde ich inneren Frieden, indem ich Vielfalt integriere oder indem ich mich nach Einfalt sehne und gegen alles aufbegehre, was diesen Zustand stört? Merkst du selbst. Natürlich ist es ein leichtes und allzu menschlich, sich einzureden, dass wenn dies, dann das. Und dass diese Wenn-Dann-Ketten natürlich aus der selbstbezogenen inneren Logik heraus immer schlüssig aufzeigen, dass es Hemmnisse im Außen gibt, die mir Erfüllung verwehren. Und ebenso menschlich ist, dass wir hier nicht eigenverantwortlich agieren, sondern denen folgen oder unsere Stimme geben, auf die wir projizieren können, dass sie mit starker Hand in unserem Sinne handeln. Und diese Projektion kann alles überdecken, uns blind machen für unsägliche Verfehlungen. Wir alle sitzen hier im selben Boot. Nicht erfüllt zu sein, ist ein Gefühl, das wir alle kennen. Schon aus gesetzten Grundbedürfnissen heraus, wie Hunger, Durst, dem Bedürfnis nach Teilhabe, Anerkennung, Liebe. Und für uns Menschen in der westlichen Welt im Besonderen durch die Errichtung eines Systems, dessen Wirtschaftslogik sich dadurch speist, dass wir zu optimierende Individuen sind, die durch Besitz und Konsum Erfüllung finden. Und es ist gewiss nicht leicht, aus dieser Stellvertreter, dieser Kompensationslogik auszusteigen. Sapere aude, sagt Immanuel Kant, wage zu wissen, habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, gehe den Schritt heraus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, die sich in Angst, Bequemlichkeit und Abhängigkeit von Autoritäten gründet. Finden wir denn Erfüllung im Konsum? Gleicht Status innere Leere aus? Ersetzt Besitz einen liebenden Menschen? Haben Autoritäten jemals eine Welt geschaffen, in der unmündigen Gerechtigkeit widerfährt? Hat tatsächlich in unserem Leben je Zustimmung gefunden, wenn nicht wir selbst, sondern jemand anderes über uns entschieden hat? Geschichtlich betrachtet leben wir hier seit Jahrhunderten in herrschaftlichen, in autoritären Gesellschaften. Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung ist nicht die Regel, sie ist die Ausnahme. Herrschen und beherrscht werden ist in unserer DNA. Und so ist es gewohnter Reflex, sich gegen die zu richten, die vermeintlich schlechte Entscheidungen für uns treffen und auf die zu hoffen, die uns ins Licht führen. Nun ist es nicht gerade so, dass es ein Akt großer Selbstbestimmung ist, sich prinzipiell gegen die zu wenden, die über uns bestimmen, und prinzipiell denen zu folgen, die am lautesten über sie schimpfen. Und wenn hier Polemik zu Hass, Problembewusstsein zu Ausgrenzung und der Kompromiss diskreditiert wird, dreht sich die Spirale, bis wir sogar des wesentlichen freiheitlichen Rechts beraubt sind, über das wir in unserer repräsentativen Demokratie verfügen. Nämlich die zu wählen, über die wir so trefflich schimpfen. Schimpfe in Russland im öffentlichen Raum, schimpfe in den Vereinigten Staaten auf Social Media, begehre gegen den gebotenen Verhaltenskodex in China auf. Was werden wohl die Folgen sein? Und wieder Privileg. Es ist ein Privileg der Demokratie, folgenlos schimpfen zu können. Ein Freiheitsrecht und natürlich gilt formal Meinungsfreiheit. Wir haben vielleicht Angst, geächtet zu sein, ausgegrenzt oder beschimpft zu werden. Aber dieses Feld müssen wir in unseren Sozialräumen miteinander beackern. Formal haben wir alles Recht, der Welt zu sagen, was wir wollen. Niemand wird, wenn dabei nicht Menschen- oder Persönlichkeitsrechte verletzt werden, dahingehend bestraft. Und wenn uns in unserer Demokratie die sozialen Räume zu eng scheinen, dann empfehle ich, sich vorzustellen, wie das wohl in autoritären Gesellschaften sein wird. Und dort sind die Sozialräume sicher noch das geringste Problem. In gewisser Hinsicht scheint uns auch klar zu sein, dass autoritäre Macht willkürlich und unkontrolliert handelt. Aber mit der Begeisterung für die starke Hand scheint die naive Ansicht einherzugehen, dass es immer nur die Richtigen trifft. Wer auch immer hier die Richtigen sein sollen. Macht handelt zynisch. Natürlich ist für die Mächtigen eine Wissenschaft für sich zu beleuchten, wie der Mensch in Gesellschaft als Massenphänomen funktioniert, welche Botschaften es braucht, welche Methode zielführend ist, welche Mittel und rhetorischen Waffen eingesetzt gehören, um sein Ziel zu erreichen. Natürlich fließen Erkenntnisse der Verhaltensforschung und der Psychologie darin ein, wie eine Verpackung auszusehen hat, sodass das Produkt im Supermarkt auf dem Fließband landet. Welchen Mist man sich da wieder eingekauft hat, weiß man erst dann, wenn man den Inhalt aus der Verpackung holt. Es gibt aber eine Möglichkeit, den Verpackungstricks der Wirtschaft und der Politik nicht ausgeliefert zu sein. Und in keiner anderen Gesellschaftsform gelingt das besser als in der Demokratie. Im Besonderen durch das Konzept der Gewaltenteilung ergänzt, das im 18. Jahrhundert von Montesquieu systematisch entwickelt wurde. Systemisch liegt die Macht bei uns, dem Volk. Wir sind frei zu entscheiden, wie wir unsere Gesellschaft gestaltet wissen wollen. Wir erforschen Wissen und gelangen so zu evidenter Erkenntnis. Wir haben uns ermächtigt, Muster durchdringen und entziffern zu können, die hinter der Verpackung den Machtstrukturen liegen. Und wir sind durch die Gewaltenteilung geschützt, wenn wir unsere Rechte einfordern. Wir können erkennen, dass uns ein X für ein U vorgemacht wird. Bloß warum tun wir es nicht? Warum lassen wir uns sogar noch ein Y und ein Z für ein U vormachen? Warum geben wir der Lüge dasselbe Recht wie der Wahrheit? Warum machen wir uns nicht die Mühe, beides voneinander zu unterscheiden? Warum achten wir bei der Suche nach Bestätigung so wenig auf Wahrhaftigkeit? Wir lebten noch nie so frei wie in unserer Zeit. Unzählige Generationen haben geholfen, Wissen zu mehren, haben Freiheitsrechte erkämpft, haben gegen alle Widerstände aufgezeigt, dass Teilhabe Gemeinsinn fördert, dass die Menschenwürde unantastbar ist, dass, um Michel Friedmann zu zitieren, jeder ein Jemand und niemand ein Niemand ist. Und dass in einer offenen Gesellschaft Unterdrückungsmechanismen aufgedeckt werden, dass Privilegien in Frage gestellt gehören, ist für mich ein Selbstverständnis in der Demokratie. So haben wir gelernt, dass Kinder zu züchtigen und anzuschreien Urvertrauen erschüttert, dass Frauen in einem herrschaftlichen Sinne zu besitzen ein Unterdrückungsmechanismus ist, dass Homosexualität keine Abartigkeit ist, dass fremdländische Küche gut schmeckt, dass Verantwortung aus Zugehörigkeit erwächst und vieles mehr. Und wir werden auch lernen, dass Geschlecht performativ ist, dass die klassische Zuordnung Mann-Frau zu kurz greift, dass Identität nicht von Zuordnungen abhängt, dass LGBTQ+ bereichert, dass jede Art zu sein zulässig ist und respektiert gehört, solange die Freiheitsrechte anderer nicht tangiert werden. Teilhabe sollte selbstverständlich ermöglicht werden, wenn, gilt es sich der Intoleranz gegenüber egal welcher Auffassung, ob links, ob rechts, ob oben oder unten zu erwehren, aber nicht prinzipiell Menschen gegenüber, deren natürliches Recht ist, zu sein, wie sie sein wollen. Ich bin frei in meinem Lebensentwurf, warum sollte mich der Lebensentwurf anderer bedrohen? Eine Bedrohung in Bezug auf meine kulturelle Zugehörigkeit darstellen. Ich habe mich immer eher durch den Zwang zur Konformität bedroht gefühlt. Wer wie seine Sexualität lebt und welche Praktiken mir davon abstoßend erscheinen, haben doch überhaupt keinen Effekt auf mein Leben. Höchstens insofern, als dass ich mir dieses Anderssein gedanklich zum Fetisch mache. hier für mich ein spannender Sidekick, heterosexuellen Männern ist Oral- und Analverkehr mit dem anderen Geschlecht oft Sehnsuchtsort, mit dem eigenen aber abstoßend. Na, dann macht's eben mit dem anderen Geschlecht. Einvernehmlich selbstverständlich. Wir werfen der Politik bisweilen vor, sich zu sehr auf Minderheitenrechte zu fokussieren und dabei die Mehrheit aus dem Blick zu verlieren. Dass wir Steuergelder für Lebensentwürfe hergeben, die aus unserer Sicht falsch, weil uns fremd sind. Die Debatte über die Kosten von Gleichstellung und Teilhabe verfehlt hier allerdings oft ihren Gegenstand, während vergleichsweise geringe Mittel für die Sichtbarmachung von Diskriminierung und die Förderung von Vielfalt schnell als Belastung wahrgenommen werden. Etwa Programme im Bereich queerer Bildung und Antidiskriminierung, die sich häufig im Bereich von wenigen hunderttausend bis einigen Millionen Euro bewegen, bleiben die strukturellen Privilegien etablierter Lebensentwürfe weitgehend unsichtbar. So kostet alleine das Ehegattensplitting den Staat jährlich rund 20 Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere steuerliche und sozialstaatliche Begünstigungen traditioneller Familienmodelle in Milliardenhöhe. Während also vergleichsweise geringe Summen in die Förderung von Teilhabe fließen, werden etablierte Lebensentwürfe strukturell und finanziell massiv unterstützt, ohne dass dies als Kosten wahrgenommen wird. Nicht die Gleichstellung ist teuer, teuer ist die Aufrechterhaltung dessen, was als selbstverständlich betrachtet wird. Das kann man so machen. Dafür geben sicher auch viele ihre Stimme. Aber dann bitte ich, die Relationen nicht aus dem Blick zu verlieren, sich zu informieren, sich nicht aufhetzen zu lassen, sich nicht gravierenden Überbetonungen, die zudem gerne faktenfrei daherkommen, hinzugeben. Und uns nicht gegen unsere eigenen Interessen instrumentalisieren zu lassen, bis wir, frei nach Rolf Miller, als demokratische Freilandhühner für die totalitäre Käfighaltung abstimmen. Ich haue jetzt einfach mal ein paar Dinge raus, die aus Gründen des politischen Geländegewinns und dem Beharren auf gewohnte Strukturen und Gewissheiten verzerrt, überbetont oder gänzlich falsch dargestellt und empfunden werden. So ist die Wärmepumpe derzeit das physikalisch effizienteste Heizsystem. Ein Elektroauto ist heute schon meist wirtschaftlicher als ein vergleichbarer Verbrenner, auch ohne die Sperrung der Straße von Hormuz. Eine fleischreduzierte Ernährung birgt weniger Gesundheitsrisiken als eine fleischreiche Ernährung. Cannabis sensibilisiert und fördert sinnliche Achtsamkeit. Natürlich macht auch hier die Dosis das Gift, aber es gibt keine belegten Todesfälle, die direkt durch Cannabiskonsum verursacht wurden. Alle Menschen beginnen mit denselben Grundstrukturen. Alles ist neutral angelegt und bedient sich des gleichen Rohmaterials. Biologisch entsteht das Geschlecht durch ein Zusammenspiel von Chromosomen, Genen, Hormonen und der embryonalen Entwicklung der Geschlechtsorgane. Kleine Abweichungen in diesem komplexen Prozess können zu Varianten außerhalb der klassischen Kategorien männlich-weiblich führen. Ganz unabhängig von der soziokulturellen Dimension des Gender-Begriffs, die soziale Rollen und Erwartungen umfasst. Hochrechnungen zeigen, dass etwa 50% der erwachsenen Gesamtbevölkerung verheiratet sind. Aktuellen Zahlen zufolge wird etwa jede dritte Ehe wieder geschieden. Etwa 10% sind alleinerziehend, meist Frauen. 30-35% leben als Singles oder in Einpersonenhaushalten. 5-7% sind nicht eheliche Lebensgemeinschaften und weitere 5-6% leben in Patchwork-Familien. Seit ihrer Einführung hat die gleichgeschlechtliche Ehe etwa einen Anteil von 2,5% aller Eheschließungen. Eine Politik, die sich an der klassischen Familie Mutter, Vater, Kind ausrichtet, scheint mir nicht mehr am Puls der Zeit. Dieses Modell zu privilegieren, diskriminiert in einem nicht unerheblichen Maße alternative Lebensentwürfe. Von Atheisten oder atheistischen Bewegungen wurde historisch nie aus dem bloßen Nichtglauben heraus Gewalt ausgeübt. Ausschließlich im Rahmen totalitärer Ideologien, die Religion als Bedrohung angesehen haben. Schwangerschaftsabbrüche sind zwar rechtlich klar geregelt, stellen aber eine normativ spannungsreiche Konstruktion dar. Der gefundene Kompromiss ist bemüht, das Spannungsfeld zwischen dem Schutz ungeborenen Lebens und der Selbstbestimmung der Frau abzubilden. So ist die rechtliche Regelung zwar formal eindeutig, zeigt aber in ihrer konkreten Anwendung Einschränkungen, die die Selbstbestimmung der Frau relativieren. Der jährliche Verlust durch Missbrauch von Sozialleistungen bei der Grundsicherung liegt bei etwa 260 Millionen Euro pro Jahr. Demgegenüber stehen je nach Schätzung 50 bis 100 Milliarden und Leute, nicht vergessen, eine Milliarde sind 1000 Millionen, also 50 bis 100 Milliarden durch Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und Schattenwirtschaft. Erneuerbare Energien machen uns unabhängiger und resilienter. In vielen Bereichen sind sie heute schon günstiger als fossile Brennstoffe. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Nicht in die Transformation weg von fossiler Energie zu investieren, wird Kosten, Leid und Flüchtlingsströme zur Folge haben, die wir nicht absehen können. Rassistische, klassistische und sexuelle Diskriminierung sind Unterdrückungsmechanismen und entsprechen mitnichten einer natürlich gesetzten Ordnung. In der Zeit von 2015 bis 2025 lagen die Ausgaben für Migration, Asyl, Sozialleistungen, Integrationsmaßnahmen und Unterbringung bei etwa 230 bis 250 Milliarden Euro. Personen ohne deutschen Pass erarbeiteten alleine 2024 rund 706 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung. Studien zeigen, dass Migranten insbesondere nach Jahren im Arbeitsmarkt netto vergleichbar oder sogar positiver beitragen als Einheimische. Bezüglich der Arbeitsintegration von Flüchtlingen, die übrigens überwiegend nicht als freiwillige Einwanderer in unsere Sozialsysteme, sondern aus Kriegsgebieten zu uns kommen, die 2015 angekommen sind, waren 2024 etwa zwei Drittel in einer Beschäftigung. Selbstredend gibt es auch Schwierigkeiten und Überforderung im Umgang mit Migration, aber in Bezug auf wer nimmt uns was weg und wer leistet seinen Beitrag, sprechen die Zahlen eine klare Sprache. Die Meinungsfreiheit ist in der Demokratie verbrieftes Recht. Widerspruch ist ein Privileg offener Gesellschaften. Ihn zu unterbinden ist Kennzeichen von Autokratien. Die Zentralisierung von wirtschaftlicher und politischer Macht führt zu Oligarchien und zementiert Herrschaftsverhältnisse. Nationalistische Gesinnung und die damit verbundene Überhöhung einer Nation und ihrer Bevölkerung entbehrt jeder Grundlage. Wenn das jede Nation macht, haben wir unzählige Volkskörper, die sich für die schicksalhaft begründbaren Führer der menschlichen Spezies halten. Die starke Hand führt zu faschistischer Willkür, die geschichtlich belegbar in den Untergang führt. Ja, ich bekenne mit diesen Beispielen Farbe und ich bin frei, dies zu tun. Und ihr seid frei, mir zuzustimmen oder zu widersprechen. Meine Grundlage für Auseinandersetzung ist allerdings die Evidenz, der nachweislich gesicherte Fakt. Aus meiner Sicht ermöglicht nur diese Grundlage Freiheit. Denn was unterminiert Freiheit? Die Erschütterung dessen, worauf wir vertrauen können. Die Erschütterung dessen, was wir als wahr empfinden, auf was wir uns verlassen können. Um hier Steve Bannon zu zitieren, früherer Berater von Donald Trump, "Flood the zone with shit." Das Zitat im Ganzen: "The Democrats don't matter. The real opposition is the media and the way to deal with them is to flood the zone with shit." Noch Fragen? Ja, Ich hätte welche. Wo werden wir auf der Suche nach Verlässlichkeit, Belastbarkeit und Evidenz unterstützt? Soll der mündige Bürger vollständig eigenverantwortlich allen Einflüsterungen und Versuchungen zum Trotz Verlässlichkeit, Belastbarkeit und Evidenz finden? Das wäre aus meiner Sicht in etwa so, als würde man von einem Kleinkind erwarten, dass es eigenverantwortlich nicht förderliche Aspekte der elterlichen Erziehung erkennt und benennt. Und zwar nicht aus dem subjektiven Gefühl heraus, sich nicht fair behandelt zu empfinden, sondern mit der gebotenen Objektivität unter der Berücksichtigung der auf die Zukunft gerichteten elterlichen Perspektive. Eine rechtschaffende Überforderung. Was tun bestehende Systeme und Machtzentren, um sich selbst zu erhalten und Einfluss zu mehren? Und wahrhaftig ein ausgewogenes Bild vermitteln, Vorteile, Nachteile, Chancen, Risiken, Fallstricke mitteilen, Mitsprache und Partizipation am Erfolg fördern? Es scheint doch eher der Fall, dass Horden von PR-Beratern und große Werbebudgets dazu dienen sollen, dass alles zu unserem Besten scheint. Jeder aus seiner Perspektive heraus angetrieben. Nun ist aber der Vorteil der Demokratie, dass wenn wir schon nicht wahrhaftig ins Bild gesetzt werden, wir durch Pro und Contra, Regierung und Opposition, Fürsprache und Gegenrede die Möglichkeit haben, aus einem Spannungsfeld konkurrierender Perspektiven das für uns passende Maß zu finden. Aber selbst die aus meiner Sicht entfremdete Form der Wahrheitsfindung erfordert eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven. Entfremdet daher, da wir aus unterschiedlichsten Interessen geleiteten Verzerrungen heraus abzuwägen haben, was für uns selbst und für das große Ganze die vermeintlich richtige Handlungsoption ist. Natürlich ist einfacher, Heilsversprechen zu vertrauen, als zu zweifeln und zu hinterfragen. Nur ist es ein Akt der Freiheit, die Stimme des Zweifels verstummen zu lassen oder ihr Gehör zu verschaffen. Es scheint ja schon herausfordernd genug, seiner Identität Struktur geben zu müssen, um Orientierung zu finden. Sich dann noch mit allen möglichen Perspektiven, Mahnungen, Appellen, moralischen Ansprüchen auseinandersetzen zu müssen, stiftet Unruhe, stellt Gewissheit in Frage. Mein Freiheitsbedürfnis beinhaltet allerdings nicht mein Bedürfnis nach Gewissheit. Hier zeigt sich eher mein Bedürfnis nach Kontrolle. Hier habe ich die Entscheidung zu treffen, ob ich aus Gründen des inneren Strukturerhalts damit leben kann, an Gewissheiten festzuhalten oder eben nicht. Und aus der Summe der Möglichkeiten, eine Entscheidung zu treffen, schließt die Vielzahl der anderen Möglichkeiten aus. Das macht Freiheit so herausfordernd und lässt uns oft unbeholfen zurück, oft mit dem Bedürfnis, dass andere doch für uns entscheiden mögen. So haben wir immerhin jemanden, den wir verantwortlich machen können. Und das ist, so wie ich die Menschen inklusive meiner selbst kennengelernt habe, eine mächtige strukturbildende Maßnahme. Wie stark sind wir in der Lage, tatsächlich jederzeit selbstbestimmt unsere eigenen Entscheidungen zu treffen? Uns selbst um die entsprechenden Parameter zu kümmern, die es braucht, um überhaupt eine fundierte Entscheidung treffen zu können? An welcher Stelle sind wir auf Expertise angewiesen? Wem schenken wir dahingehend unser Vertrauen? Leitet uns Wahrhaftigkeit oder Trotz? Bequemlichkeit oder Sinnsuche? Wahrscheinlich alles in unterschiedlichen Gewichtungen. Die entscheidende Frage scheint mir, wie sehr sind wir tatsächlich von einem Freiheitsbegriff durchdrungen, der davon getrieben ist, sich nicht dem Willen eines anderen zu unterwerfen? Zum Schluss möchte ich genau diesen Aspekt betreffend das Hohelied der Demokratie singen, und zwar in von mir paraphrasierten Worten von Professor Rainer Mausfeld. Unter den Herrschenden war die Staatsform der Demokratie schon immer verpönt. Alleine das Wort, das die Herrschaft des Volkes repräsentierte, war ein rotes Tuch. Schon Platon hatte die Idee einer philosophischen Herrschaftselite, die uneigennützig, frei von Machtgelüsten und Gier, das Wohl der Gemeinschaft zu vertreten habe. Die Demokratie nun ist erfunden worden, da sie die radikalste Einschränkung von Macht ist, die es gibt. nämlich die vollständige Kontrolle und Rechenschaftspflicht von jeder Form von Macht gegenüber der gesellschaftlichen Basis. Demokratie ist in seinem Anspruch somit die härteste Form der Elitenkontrolle, die es gibt. Sie dient von ihrem Grundsatz dazu, die parasitäre Bildung von Eliten zu verhindern. Daher wurde dieses Konzept nie von den Mächtigen als attraktiv empfunden. Demokratie ist für die Machtunterworfenen attraktiv, weil Demokratie genau darin seine Quelle hat, dass niemand dem Willen eines anderen unterworfen sein möchte. Diese Idee wird von den Mächtigen allerdings bekämpft und gehasst. Denn warum sollten die Mächtigen ihre Macht in irgendeiner Weise einschränken lassen? Aus diesem Grunde entbehrt es einer gewissen Logik, wenn irgendein Mächtiger das Loblied auf die Demokratie singt. Wenn also heute die Absurdität eintritt, dass die Mächtigen und die der Macht Unterworfenen gleichermaßen das hohe Lied der Demokratie singen, dann muss das eine Mogelpackung sein. Kein Mächtiger wird sagen, ich halte es für eine gute Idee, wenn ihr meine Macht einschränkt. Die Idee ist absurd, dass Leute, die Macht haben, auch nur das geringste Interesse daran hätten, die Demokratie zu fördern. Unser Konzept von Demokratie ist heute so weit degeneriert, dass der größte Teil der Bevölkerung überhaupt nicht im Bilde ist, wozu Demokratie eigentlich dient und warum sie entstanden ist. Schon längst scheint Konsens, dass Demokratie das Gegenteil von dem bedeutet, was sie eigentlich bedeuten soll. Ganz Orwellsch: Krieg ist Frieden. Und wenn wir auf die Geschichte gucken, die vor etwa 2.500 Jahren in einem bemerkenswerten Abstraktionsprozess ersonnene Idee der Demokratie galt bis in die Neuzeit unter allen Begüterten, allen Gebildeten und allen Mächtigen als eine ganz schreckliche Idee. Wir haben durch die Geschichte hindurch belegbar Schriften, die einen Hass aller Intellektuellen und Mächtigen auf die Demokratie belegen. Doch vor 250 Jahren etwa wurde die Demokratie von etwas ganz Schlimmem zu etwas Wunderbarem. So wunderbar, dass heutzutage kaum mehr eine Nation darauf verzichten möchte, irgendwie auch Demokratie zu sein. Was ist hier passiert? Da es vor 250 Jahren war, können wir es ziemlich genau lokalisieren. Die Gründerväter der USA hatten die Idee, allesamt Großgrundbesitzer, Sklavenhalter, Banker etc., das Wort Demokratie zu benutzen, da der Begriff der Demokratie für das Volk eine große Faszination entfaltet. Sicher tut er das, denn niemand möchte dem Willen eines anderen unterworfen sein. Und so fand die Demokratie quasi als Marketingstrategie Einzug in die amerikanische Verfassung. Nun ist aber der Nachteil der gelebten Demokratie, wie auch schon Aristoteles zu Recht angemerkt hat, dass die Mehrheit der Armen über die Minderheit der Reichen bestimmen kann. Und so sagte einer der bedeutendsten Gründerväter der Vereinigten Staaten, James Madison, dass die Demokratie so zu organisieren sei, dass die Minderheit der Besitzenden vor der Mehrheit der Nichtbesitzenden zu schützen ist. Und so ersann Alexander Hamilton 1777 den Begriff der repräsentativen Demokratie. Und repräsentative Demokratie hatte die Idee, dass die reichen Eliten weiter das Sagen haben und das Volk darf zu gegebener Zeit Zettelchen in eine Urne werfen. Ende der Paraphrase. Was hier Professor Mausfeld als zynischen Umgang mit Macht, Herrschaft und Privilegien darstellt, soll aber mitnichten die ursprüngliche Idee der Demokratie schmälern, nämlich eben die vollständige Kontrolle und Rechenschaftspflicht von jeder Form von Macht gegenüber der gesellschaftlichen Basis. Und so gilt es, achtsam zu sein, wach zu sein, die zynische Suggestion von vermeintlicher Freiheit, die in autokratische Strukturen mündet, zu durchschauen, zu erkennen, sich gewahr zu sein, dass mit den richtigen Begrifflichkeiten ein falsches Spiel gespielt wird, dass die herrschaftliche Elite immer die am härtesten bekämpft, die den demokratischen Geist tatsächlich repräsentieren und fördern. Wenn wir nun für mehr Freiheit einstehen wollen, im Sinne dessen, dass man nicht dem Willen anderer unterworfen ist, möchte ich zum Ende meines Essays an Willy Brandt erinnern. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir wollen, dass der Bürger stärker als bisher am politischen Leben teilnimmt. Wir wollen, dass die Meinungsfreiheit und die Mitbestimmung in allen Bereichen wachsen.
Freiheit ist die Quelle aller Werte und Demokratie ist ihre politische Form. Simone de Beauvoir.